Herzlich willkommen und grüß Gott zur Katechismus-Sendung, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zu dieser Sendung mit Pater Alanus Kordel, Dominikaner aus Berlin-Moabit. Warum steckt im Menschen das Verlangen nach Gott? Das ist die Frage, die wir uns heute hier in der Katechismus-Sendung stellen. Im großen Katechismus finden Sie dazu Ausführungen in den Punkten 26 bis 30 und 44 bis 45. Und das Kompendium des Katechismus beantwortet in seinem Punkt 2 diese Frage, warum steckt im Menschen das Verlangen nach Gott, wie folgt. Gott selbst, der den Menschen nach seinem Bild erschaffen hat, schrieb in sein Herz das Verlangen, ihn zu sehen. Auch wenn dieses Verlangen oft verkannt wird, hört Gott nicht auf, den Menschen an sich zu ziehen. Denn er soll leben und in ihm jene Fülle der Wahrheit und des Glücks finden, die er unablässig sucht. Der Mensch ist also seiner Natur und Berufung nach ein religiöses Wesen, das fähig ist, in Gemeinschaft mit Gott zu treten. Diese innige, lebendige Verbindung mit Gott verleiht dem Menschen seine grundlegende Würde. Das also die Antwort des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche auf die Frage, warum steckt im Menschen das Verlangen nach Gott, und was die Kirche uns damit sagen will, das erklärt uns heute Pater Alanus Kordel, Dominikaner aus dem Kloster St. Paulus in Berlin.
Es gibt keine tiefere Sehnsucht des menschlichen Herzens als die nach dem Glück. Ihr alle wollt glücklich sein. Unglücklich will niemand sein, so sagt der bedeutendste lateinische Kirchenvater, der heilige Bischof Augustinus von Hippo. Ja, wir können gar nicht anders, als unser Glück zu wollen. Selbst wer dies abstreitet, wird im vordergründigen Verzicht auf das Glück eine Art inneren Frieden oder eine Unerschütterlichkeit suchen. Also wiederum eine Weise, glücklich oder wenigstens nicht ganz unglücklich zu sein. Im tiefsten sind sich hierüber alle Menschen einig, dass sie das Glück anstreben. Uneinigkeit entsteht erst über die Frage, worin es denn eigentlich bestehe und auf welchen Wegen es zu erreichen sei. Hiernach unterscheiden sich Einzelne und Gemeinschaften ihre Lebensart und Moral in grundlegender Weise. Einig mit dem heiligen Augustinus geht auch der Doctor Communis der katholischen Kirche, der heilige Thomas von Aquino. Wie die großen Philosophen des antiken Griechenlands macht auch er das Glücksstreben zum Ausgangspunkt seiner Morallehre. Denn der Mensch als intelligentes Wesen handelt immer um eines erkennbaren Zieles willen. Die vielen Ziele seiner einzelnen Handlungen kann er frei wählen. Es steht aber außer Frage, dass es über die Vielzahl der Einzelzwecke hinaus ein letztes Ziel des menschlichen Lebens im Ganzen geben muss. Die einzelnen Zwecke sind nämlich einander untergeordnet, und man will einen um eines anderen willen. Ich möchte dies an einem Beispiel verdeutlichen. Da ist ein Familienvater. Er spart Geld, um ein Auto zu kaufen. Mit dem Auto aber will er mit Frau und Kindern einen Verwandtenbesuch in der alten Heimat machen oder in die Ferien fahren. Der Besuch bzw. der Urlaub ist in diesem Fall Hauptzweck nicht nur des Autokaufes, sondern auch des Geldsparens. Und so gibt es bei all unserem Tun letzte Absichten, durch die die einzelnen bewussten Handlungen in Gang gebracht werden. Fehlten diese Absichten, wir können sie auch Motive nennen, so würden wir erst gar nicht aktiv. Im oben genannten Beispiel etwa würde sich die Familie nicht bemühen, das Geld für den Autokauf zusammenzuhalten, sondern es einfach ausgeben. Wie im Kleinen, so ist es auch im Gesamt des menschlichen Lebens. Es muss ein letztes Ziel geben, das uns bewegt, unsere Ruhe aufzugeben. Ein Ziel, das wir in allen unseren Handlungen mehr oder weniger bewusst anstreben. Ein Ziel, auf das alles andere hingeordnet ist und nach dem wir mehr als nach anderem verlangen. Dieses Gut, das wir hauptsächlich begehren, muss aber so beschaffen sein, dass es dem Menschen genügt und nicht mehr um eines anderen Willen angestrebt wird. Ein zu karges Essen reicht nicht aus, den Leib bei Kräften zu halten. Deshalb stillt es auch nicht den Hunger. Ebenso muss das Gut, das uns umtreibt, das Verlangen unseres Herzens sättigen. Dieses Gut aber wird gemeinhin Glück genannt, insofern es das hauptsächliche Gut des Menschen ist. Wir sagen nämlich von den Leuten, sie seien glücklich, weil wir glauben, dass es ihnen gut geht. Man heißt es auch Seligkeit, insofern damit etwas Vorzügliches gemeint ist. Man kann es auch Frieden nennen, insofern es zur Ruhe kommen lässt, denn die Ruhe des Verlangens scheint ein innerer Friede zu sein. Glück, Seligkeit, Frieden. Mit diesen drei Begriffen erfasst der heilige Thomas das Ziel alles menschlichen Strebens. In seinen beiden Summen, der Summe der Theologie und der Summe wieder die Heiden, gibt er eine recht ausführliche Beschreibung dessen, was die Menschen als ihr Lebensglück betrachten. Man wundert sich, wenn man diese 750 Jahre alten Text liest, wie aktuell alles ist und wie wenig sich die Menschen im Grunde verändert haben. Das letzte Ziel des Menschen besteht in dem, was sein Streben vor allem beherrscht. Von solcher Art aber, so sagte einer, ist der Reichtum, denn Geld regiert die Welt. Und ein anderer fügt hinzu, für Geld ist alles zu haben. Dazu wurden Münzen und Banknoten erfunden, damit sie sozusagen als Gewähr dienen, die es dem Menschen möglich macht, dafür zu erhalten, was immer er will. Also besteht das Glück im Reichtum. Wie viele unserer Zeitgenossen denken und handeln nicht nach dieser Maxime. Ja, man könnte sie geradezu als die Triebkraft eines modernen, prosperierenden Wirtschaftslebens bezeichnen. Andere streben eher danach, sich auszuzeichnen und vor anderen hervorzutreten. Es sind die aktiveren und ehrgeizigeren Temperamente. Solche Menschen sind heute ebenfalls gern gesehen, weil sie Leistungen erbringen, zeitweilig sogar unentgeltlich, von denen andere profitieren. Als Belohnung werden sie befördert, sie machen Karriere und erhalten Ehrungen, Titel und andere Auszeichnungen. Aber besteht darin schon das Glück? Ist es genug, dass andere zu einem aufschauen und gratulieren? Reicht es aus, für glücklich gehalten zu werden, um selbst glücklich zu sein? Der französische Dichter und Offizier Alfred de Vigny hatte sich als junger Mann besonders angestrengt, um befördert zu werden. Dieses Sternchen mehr, jene goldene Schnur an seiner Uniform, spornten ihn zu hohem Diensteifer an. Als er sein Ziel endlich erreicht hatte, musste er zu seiner großen Enttäuschung feststellen, dass der höhere Dienstgrad ihm nicht im geringsten die Genugtuung verschaffte, die er sich davon erhofft hatte und er eigentlich einer leeren Illusion hinterhergelaufen war. Auch die Macht kann für Menschen zum Trugbild werden, wenn sie sie für das Erstrebenswerteste halten. Nicht mehr gehorchen müssen, sondern befehlen können. Nicht mehr nach der Pfeife anderer tanzen, sondern anderen seinen Willen diktieren. Nicht mehr bloß ausführendes Organ sein, sondern selbst die Sache in die Hand nehmen, sie planen und bei der Durchführung über die nötigen Mittel und Mitarbeiter verfügen können, wer hätte sich das nicht schon einmal gewünscht? Manche kommen sich, wenn sie die Macht erreicht haben, wie Halbgötter vor. Sie zählen allerdings häufig zu den unbeliebten Machthabern, nicht nur weil andere sie um ihre Position beneiden, sondern vielmehr, weil der Besitz der Macht keineswegs eine Garantie für deren rechten Gebrauch ist. Es hat eher den Anschein, dass nur der Mächtige, welcher auch ohne die Macht glücklich wäre, einen glücklichen Gebrauch von ihr macht. War Josef Stalin etwa glücklich? Ich wage es zu bezweifeln. Waren es Adolf Hitler oder Mao Zedong? Und waren es die Menschen unter diesen in ihrem Wirkungskreise nahezu allmächtigen Tyrannen? Wieder andere möchten vor allem berühmt werden. Vor einigen Jahren unterhielt ich mich mit einem jungen Mann, der in einem Musical mitwirkte. Er hatte den Wunsch, in den Vereinigten Staaten von Amerika die Schauspielerei zu erlernen und ein bekannter Filmstar zu werden. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Sein Wunschtraum scheint sich jedenfalls noch nicht erfüllt zu haben. Gewiss, es schmeichelt der menschlichen Eitelkeit, sich einen Namen zu machen und so ein Körnchen Unsterblichkeit zu erlangen. Aber ist das schon das Glück? Wie viele berühmte Menschen bezahlen nicht für ihre Bekanntheit einen hohen Preis und sind im tiefsten sehr unglücklich, ohne es je nach außen zeigen zu dürfen. Und wie schnell geht der Ruhm verloren? Durch einen Fehltritt der Publik wird, durch Verleumdungen der Gegner oder einfach durch das Vergessen. Bisher haben wir äußere Güter des Menschen, den Reichtum, die Ehre, die Macht und den Ruhm ins Auge gefasst und uns gefragt, ob hierin sein Glück liege. Wir mussten jedoch feststellen, dass sie alleine nicht ausreichen, das Verlangen des Herzens wirklich zu befriedigen. Ja, dass sie diejenigen, welche sie vor allem anstreben, nicht selten täuschen, in die Irre führen und letztlich unglücklich machen. Sogar wer sie alle zusammen besitzt, sowohl reich als auch mächtig, berühmt und angesehen ist, von vielen bewundert und von manchen wegen seines Glückes beneidet wird, kann innerlich leer bleiben und am Leben verzweifeln. Zu den erschütterndsten Nachrichten gehören wohl jene vom Selbstmord hervorragender Menschen, begnadeter Künstler oder verdienstvoller Wissenschaftler, erfolgreicher Politiker oder Geschäftsleute, die mit ihrem Schicksal nicht mehr fertig geworden sind. Solche Nachrichten lassen auch ihr vorheriges Leben in einem Zwielicht erscheinen. Ist also das Glück des Menschen mehr in ihm selbst zu suchen als in äußeren Gütern, zum Beispiel in seinem Leib? Die Gesundheit ist ein hohes Gut. Kein Reichtum geht über den Reichtum gesunder Glieder, heißt es schon im Buche Jesus Sirach. Nicht wenige Menschen sehen in einem gesunden, wohlgestalteten und durchtrainierten Körper das höchste Glück. Unsere Gegenwart vergöttert geradezu die sportliche Leistung. Hochleistungssportler gehören zu den Spitzenverdienern und finden als Lieblinge der Nation und als Idole der Jugend eine ziemlich übertriebene Aufmerksamkeit. Auf eine übermäßige Wertschätzung des Leibes ist wohl auch das Ansehen zurückzuführen, das der Arztberuf heute genießt. Den großmütigen Einsatz der Mediziner für die Kranken will ich keineswegs herabwürdigen. Aber der Ansturm auf die medizinischen Fakultäten, dem nur noch mit rigorosen Auswahlverfahren wie dem Numerus Clausus beizukommen ist, auf der einen Seite, und der Mangel an geistlichen Berufen auf der anderen, sind ein Zeichen dafür, dass etwas aus dem Lot geraten ist. Der Leib ist der Teil des menschlichen Wesens, welchen es mit den Tieren gemein hat. Physisch wird der Mensch von vielen Tieren übertroffen, in der Instinktsicherheit von allen. Vom Elefanten in der Lebensdauer, vom Löwen in der Kraft, vom Hirsch beim Laufe, sagt der heilige Thomas. Aber um wie viel höher steht seine vernunftbegabte, unsterbliche Seele? Darum kann der Sinn des menschlichen Lebens auch nicht in körperlichen Genüssen liegen. Gutes Essen und Trinken, schöne Kleider und die sogenannten Annehmlichkeiten des Lebens bereiten gewiss Vergnügen, aber sie bieten Erfüllung immer nur einem Teil, nie dem ganzen Menschen. Viele meinen heute, die Sexualität biete dieses ganzheitliche Glücksgefühl und sei deswegen für ein erfülltes Leben, und zwar in jeder seiner Phasen, unverzichtbar. Bei den Kritikern des priesterlichen Zölibates scheint mir eine solche Einstellung zugrunde zu liegen. Ebenso kann ich mich des Eindruckes nicht erwehren, dass von den Befürwortern der Abtreibung in der nun schon Jahrzehnte währenden Debatte ein Ausleben der Sexualität ohne Verantwortung für die Folgen, das heißt in diesem Falle für ihre natürliche Fruchtbarkeit, als Grundrecht eingeklagt wird, wobei ein viel fundamentaleres Recht, nämlich das Lebensrecht des ungeborenen Kindes, unbeachtet bleibt. Zugegeben, die geschlechtliche Vereinigung ist wohl die intensivste Lust, die der Mensch empfinden kann, die sein Herz weitet und es ihm erleichtert, auf den anderen zu und über sich selbst hinauszugehen. Es ist jedoch falsch, dieses augenblickliche Lustgefühl zu verabsolutieren und für das Ganze des Lebensglückes zu nehmen. Warum scheitern Beziehungen, die hauptsächlich auf dem Lustgewinn aufbauen, denn so schnell und so schmerzlich? Wie in anderen Bereichen gilt auch im Fall der körperlichen Liebe, dass die Lust kein Selbstzweck ist. Delectatio propter operationem lautet ein alter Grundsatz. Das heißt, die Lust soll uns anspornen zu Tätigkeiten, die wir, weil sie beschwerlich sind, nicht ohne weiteres auf uns nehmen, obwohl sie für die Erhaltung des Einzelnen, der Art oder der Gruppe notwendig sind. So steht denn die Sexualität im Dienste der Zeugung und Erziehung von Kindern innerhalb des Rahmens einer stabilen Familie und einer tragfähigen Beziehung der Eltern. Wir haben die äußeren Güter des Menschen betrachtet, sowie diejenigen des Leibes. Gesundheit, Schönheit, Nahrung, körperliche Vereinigung. Und jedes Mal feststellen müssen, dass in ihnen nicht das vollkommene Glück liegt, selbst dann nicht, wenn man sie alle zugleich besitzt. Es bleibt noch das übrig, was den Menschen vor allen irdischen Kreaturen auszeichnet. Sein Geist. Liegt in ihm sein wahres Glück? Aber auch hier ergibt sich gleich ein Problem. Der Geist mit seinem Verstand und seinem freien Willen ist sich selber nicht genug. Er strebt ständig über sich hinaus. Keine Erkenntnis stellt ihn endgültig zufrieden. Keine Freundschaft, keine Liebe füllt ihn so aus, dass er ganz zur Ruhe käme. Jeder Mensch will grundsätzlich alles und immer genau das, was er gerade nicht hat. Die Sehnsucht des Menschenherzens ist so maßlos, dass nur ein universales Gut sie zu stillen vermag. Das Universalste, ja, das unendliche Gut aber ist Gott, das unendlich vollkommene Wesen. Die Glückseligkeit des Menschen besteht deshalb in der vollkommenen Erkenntnis und in der Freundschaft mit ihm, was in vollendeter Weise allerdings erst im Himmel möglich sein wird. Gott allein genügt, sagt die heilige Theresia von Avila. Wir können diesen Satz in einem doppelten Sinne verstehen. Beide Sinne treffen zu. Einmal so, wer Gott hat, hat in ihm alles, auch alles Erschaffene, das er nur Teilhabe an seinem unendlichen Sein, an seiner grenzenlosen Güte ist. In diesem Sinne genügt Gott allein schon vollauf. Und zum anderen in dem Sinne, dass allein er genügt. Alles andere ist zu wenig. Denn unser Herz gelangt erst zur Ruhe, wenn es zu seinem Ursprung zurückkehrt. Bis dahin schlägt es voll Unruhe und plagt sich umsonst. Der heilige Augustinus fasst zu Beginn seiner Bekenntnisse diese unsere Veranlagung in die zu Recht berühmten, bewegenden Worte. Groß bist du, Herr, und überaus lobwürdig. Groß ist deine Stärke und unermesslich deine Weisheit. Und loben will dich der Mensch, der selbst ein Teilchen deiner Schöpfung ist. Der Mensch, der seine Sterblichkeit mit sich herumträgt und in ihr das Zeugnis seiner Sündhaftigkeit und das Zeugnis, dass du den Stolzen widerstehst. Und dennoch will er dich loben, der Mensch, der selbst ein Teilchen deiner Schöpfung ist. Du treibst uns an, so dass wir mit Freuden dich loben. Denn du hast uns auf dich hin geschaffen. Und ruhelos ist unser Herz, bis es ruht in dir. Fecistinos a te, et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te. Das Verlangen nach Gott ist dem Menschen also ins Herz geschrieben. Nach dem Bilde Gottes erschaffen, zieht es ihn zu seinem Urbild zurück. Er ist von Natur aus und durch Berufung ein religiöses Wesen. Das Zweite Vatikanische Konzil sieht in der Berufung des Menschen zur Gemeinschaft mit Gott den tiefsten Grund der menschlichen Würde. Es heißt dann weiter: Zum Dialog mit Gott wird der Mensch schon von seinem Ursprung her eingeladen. Er existiert nämlich nur, weil er von Gott aus Liebe geschaffen, immer aus Liebe erhalten wird. Und er lebt nicht voll gemäß der Wahrheit, wenn er diese Liebe nicht frei anerkennt und sich seinem Schöpfer anheimgibt. Von jeher geben die Menschen durch ihre Glaubensanschauungen und religiösen Verhaltensweisen wie Gebet, Opfer, Kult und Meditation ihrem Suchen nach Gott mannigfach Ausdruck. Diese Ausdrucksweisen können mehrdeutig sein. sind aber allgemein vorhanden. Die Kirche erkennt bei den anderen Religionen an, dass sie, wenn auch erst in Schatten und Bildern, nach Gott suchen. Somit betrachtet sie alles, was sich in den Religionen an Wahrem und Gutem findet, als Vorbereitung für das Evangelium und als von dem gegeben, der jeden Menschen erleuchtet, damit er schließlich das Leben habe. Der Apostel Paulus sagte vor dem Areopag: Ihr Männer von Athen, Gott hat aus einem einzigen Menschen das ganze Menschengeschlecht erschaffen, damit es die ganze Erde bewohne. Er hat für sie bestimmte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnsitze festgesetzt. Sie sollten Gott suchen, ob sie ihn ertasten und finden könnten. Denn keinem von uns ist er fern, denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Diese innigste und lebenskräftige Verbindung mit Gott kann vom Menschen vergessen, verkannt, ja ausdrücklich zurückgewiesen werden. Solche Haltungen können verschiedene Ursachen haben, die Fixierung auf das eigene, die äußeren und inneren Güter, wie wir zuvor gesehen haben, oder auch die Auflehnung gegen das Übel in der Welt, religionsfeindliche Denkströmungen, religiöse Unwissenheit, das schlechte Beispiel mancher Gläubiger, die Neigung des sündigen Menschen, sich aus Angst vor Gott zu verbergen und vor ihm zu fliehen, und noch andere mehr. Doch mag auch der Mensch Gott vergessen oder zurückweisen, Gott hört nicht auf, jeden Menschen zu rufen, damit dieser ihn suche und dadurch lebe und sein Glück finde. Dieses Suchen fordert aber vom Menschen die ganze Anstrengung des Denkens und die gerade Ausrichtung des Willens, ein aufrichtiges Herz und auch das Zeugnis anderer, die ihn lehren, Gott zu suchen. Wir sind auf Erden, um Gott zu erkennen, ihn zu lieben, ihm zu dienen und einst die ewige Seligkeit im Himmel zu erlangen. Unser Heiland Jesus Christus spricht im Johannesevangelium die Worte: Ich bin gekommen, auf dass sie Leben haben und es überreich haben. Überreiches Leben schließt die Glückseligkeit ein. Als Gottes Sohn und Schöpfer aller Dinge kennt er den Menschen bis in seine innersten Tiefen. Er weiß um unser Verlangen, das nur er zu stillen vermag. Gott allein genügt. Alles andere ist bloßer Ersatz, der das Menschenherz im Grunde leer lässt, und wenn es als letztes Ziel seines Strebens gewählt wird, ihn schließlich unglücklich macht.
Warum steckt im Menschen das Verlangen nach Gott? Dazu hörten wir heute Gedanken von Pater Alanus Kordel aus dem Dominikanerkloster St. Paulus in Berlin, Moabit. Wie immer laden wir Sie herzlich ein, das auch nochmal im Katechismus der katholischen Kirche nachzulesen in den Punkten 26 bis 30 und 44 bis 45 oder auch im Kompendium im Punkt 2. Wie immer wird es von dieser Sendung eine CD geben, die Sie beim CD-Dienst bestellen können, oder Sie laden sich diese Sendung auf Ihren Computer herunter auf horeb.org. Mein Name ist Gregor Dornis, ich freue mich auf das nächste Mal. Und Pater Alanus beschließt nun für uns diese Sendung mit einem kurzen Resümee des heute Gehörten und seinem priesterlichen Segen.
Fassen wir kurz zusammen. Erstens, der Mensch ist seiner Natur und Berufung nach ein religiöses Wesen, der von Gott kommt und zu Gott geht, lebt der Mensch nur in freiwilliger Verbindung mit Gott ein vollmenschliches Leben, das sich im Himmel vollendet. Zweitens. Der Mensch ist dazu geschaffen, in Gemeinschaft mit Gott zu leben, indem er sein Glück findet. Wie der heilige Augustinus sagt, wenn ich dir anhängen werde mit meinem ganzen Wesen, dann wird mich keinerlei Schmerz und Trübsal mehr bedrücken, und mein ganz von dir erfülltes Leben wird erst wahrhaftiges Leben sein. Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, komme auf euch herab und bleibe bei euch alle Zeit.
Amen.